NDR Info. Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Das Leben ist so schön. Es ist einfach süß, sagt man bei uns. Und egal wie, der Mensch will immer leben. Nee, ich könnte mein Kind so nicht aufgeben.
Das sagt Güla Aydin. Sie ist 52 Jahre alt und ihr Sohn Emir, heute 19 Jahre alt, ist an Krebs erkrankt. So schwer, dass er daran sterben wird. Die behandelnde Ärztin hat der Familie den erwartbaren Verlauf mitgeteilt und auch die Möglichkeit aufgezeigt, die Medikamente abzusetzen. Eben weil medizinisch keine Besserung in Sicht ist und das Leiden verlängert werden könnte. Die Familie hingegen, die hofft auf ein Wunder und tut dies aus ihrem Glauben heraus. Glaube und Medizin, über dieses Verhältnis in einem konkreten Fall sprechen wir in dieser Folge von Vertikal Horizontal, Glaubens- und Gewissensfragen, dem Podcast aus der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon heute sind Florian Breitmeier
und Heike Schieder.
Heike, wie bist du denn auf dieses Thema gekommen?
Ich habe für eine Recherche mit einer Kinderonkologin gesprochen. Es ging darum, wann man lebenserhaltende Maßnahmen bei Kindern einstellt und wer das auf welcher Grundlage entscheidet. Und in dem Nebensatz sagte die Medizinerin, und wenn dann noch die Religion dazukommt, wird es für uns Ärzte wirklich schwierig.
Klar ist, das muss ja nicht in jedem Fall so sein. Die Religion kann auch eine Kraftquelle in medizinischen Behandlungen sein, dass da was gewissermaßen Hand in Hand läuft. Darum geht's heute aber nicht, sondern um Konfliktsituationen zwischen Glaube und Medizin.
Ja, ich fand die Aussage der Ärztin einfach sehr spannend, weil bis dahin bin ich davon ausgegangen, dass die Mediziner eine Indikation stellen und damit eine Therapie empfehlen, die dann auch einfach durchgezogen wird. Aber das ist keineswegs so. Ich habe mit Medizinern, mit Ethikern und mit Religionswissenschaftlern gesprochen und mir wurde klar, dass die Herausforderung bei den Ärzten darin besteht, dass sie den kulturellen und religiösen Kontext der Familie verstehen müssen, aber gleichzeitig natürlich auch die professionelle Verantwortung wahren müssen. Und dann sind da natürlich auch die Patienten und ihre Angehörigen und auch die haben natürlich ihre Vorstellungen und Hoffnungen, die sie dann auch einbringen in diesen Prozess.
Also wir beleuchten in unserem zweiteiligen Podcast, wo liegen die ethisch-medizinischen Grenzen in solchen Situationen? Was dürfen Ärzte entscheiden, um das Wohl des Kindes zu schützen? Und wo müssen sie die Rechte und Gefühle der Eltern respektieren? Wir versuchen, das jetzt mal aufzuschlüsseln. Also, wenn ein Mensch krank ist, dann wird beim Arzt eine Diagnostik gemacht und eine Therapieempfehlung ausgesprochen. Der kann die Patientin oder der Patient folgen oder eben auch nicht. Es ist eine persönliche Entscheidung. Wie aber ist das bei Kindern, die ja noch nicht selbstständig entscheiden können?
Also grundsätzlich sind Kinder ja erst mit 18 volljährig und bis dahin treffen theoretisch die Eltern dann die Entscheidung. Also bei Jugendlichen können das in Fällen auch die Jugendlichen selbst. Und je nach religiösem Hintergrund spielt die Erwartung an die behandelnden Ärzte eine sehr große Rolle. Dr. Annika Bronsemer ist Oberärztin am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf in der Kinderhämatologie und Onkologie. Also sie behandelt Krebs bei Kindern. Und sie ist außerdem noch Brückenärztin. Das bedeutet, dass sie mit einem Team Kinder in ihrem Zuhause palliativ versorgt. Und zum allergrößten Teil sind das Kinder, die in absehbarer Zeit versterben werden. Und sie sagt, dass religiöse Überzeugungen der Eltern eine große Rolle spielen bei der täglichen Arbeit.
Wie äußert sich das denn konkret?
Ein Beispiel ist die muslimische Familie Aydin aus Hamburg. Vor 3 Jahren, da war Emir Aydin 16 und da hat er die Diagnose Weichteilkrebs bekommen. Das ist eine sehr seltene Krebsform. Und sein ganzer Körper war voll mit Metastasen. Und am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf hat er dann Chemotherapie bekommen und wurde bestrahlt. Und damit haben die Ärzte den Krebs im ganzen Körper wegbekommen, bis auf die Lunge. Und da sitzt der Krebs jetzt heute noch. Und von dort hat der Krebs dann erneut begonnen zu metastasieren, also wieder zu streuen. Vor 1 Jahr war klar, dass es keine Heilung mehr für Emir gibt und nur noch die Linderung durch die Palliativmedizin.
Und du hast dann die Familie getroffen?
Ja, als ich Emir und seine Mutter an einem Vormittag zu Hause besucht habe, da schläft Emir im Zimmer nebenan. Also der ist müde von den Medikamenten, die er einnimmt. Und ich werde ihn gar nicht kennenlernen. Und im Wohnzimmer steht sein Beatmungsgerät. Dort habe ich dann auch mit der Mutter gesprochen. Annika Bronsimer betreut Emir als Brückenärztin zu Hause mit ihrem Palliativteam. Und Emirs Mutter erzählt mir von einem Gespräch in der vergangenen Woche mit der Ärztin, was ihr sehr schwer gefallen ist. Kurz davor wurde Emirs Körper nochmal untersucht und anhand von Röntgenaufnahmen hat sich gezeigt, dass sich der Krebs wieder vergrößert hat und auch weiter gestreut hat.
Und da meinte sie, dass die Medikamente einfach nichts mehr bringen. Das wäre auch die letzte Studie, die Emir gerade hat für diese Krankheitsbild. Und Emir quält sich ja mit den Medikamenten relativ. Also manchmal hat er auch schlechte Tage immer noch. Und da meinte sie, er könnte auch alles absetzen und sagen, so, ich setze jetzt alles ab und will einfach nur noch die Zeit genießen und mir das Leben nicht mehr so verschweren.
Was könnte denn hinter der geschilderten Aussage der Ärztin stecken?
Naja, sie kennt ihn ja jetzt schon fast ein Jahr aus der palliativen Betreuung. So lange begleitet sie ihn schon. Und nach ihrer Einschätzung führen die Medikamente, die er einnimmt, halt dazu, dass sein Alltag nicht mehr angenehm ist. Er ist dauernd müde, seine Mundschleimhaut ist so kaputt, dass er gar keine Freude mehr am Essen hat. Er mag keine leckeren Sachen mehr haben. Ihre Empfehlung als Palliativmedizinerin ist es, den Dingen jetzt ihren Lauf zu lassen, wie sie sagt. Was sie gar nicht mag, ist das Wort aufgeben.
Viele Menschen, viele Eltern sprechen in dem Kontext mit mir über aufgeben. Und das finde ich immer ganz schwer, weil die meisten Patienten, die ich betreue, sind unglaublich tapfer und haben unheimlich viel Energie in ihrer Therapie gelassen und sind oft einfach müde, therapiemüde, wie man so schön sagt, und können eigentlich nicht mehr und merken aber, dass die Eltern noch nicht so weit sind und machen immer weiter, weiter, weiter. Und wenn man dann von aufgeben für diese Kinder spricht, dann macht mich das immer sehr, sehr betroffen, weil ich kaum Menschen treffe oder Kinder treffe, die mehr geben, um zu überleben als die. Die Erfahrung, die ich mache, ist, wenn man akzeptiert, dass man keine Therapie mehr nimmt, dann sind die Patienten immer wahnsinnig erleichtert. Und oftmals merkt man dann erst, wie krank sie wirklich sind, weil sie dann sich einfach mal öffnen können und diese ganzen Strapazen und was sie über Wochen und Monate mitgemacht haben, zeigen. Und für viele Eltern ist das dann im Umkehrschluss, sehen Sie, jetzt haben wir aufgegeben und jetzt ist das Kind noch kränker. Und das ist aber nicht die Erfahrung, die ich mache, sondern die Erfahrung, die ich mache, ist, dass das Kind sich traut, das wahre Gesicht zu zeigen und die wahre Kraftlosigkeit, die eigentlich in ihnen steckt, einmal mal zu offenbaren vor den Eltern sozusagen.
Es geht also um Akzeptanz, sehr schwer und auch sehr schwierig. Was sagt denn die Familie zu der Empfehlung, die die Ärztin aufgezeigt hat?
Ja, die Aussage von Annika Bronsimer hat Emirs Mutter total erschüttert. Für sie ist das überhaupt kein denkbarer Weg.
Wenn ich das erleben muss oder mir vorgegeben ist im Leben, dann umarmt man das bei uns. Das ist Gottes Gabe. Allah hat das so vorgeschrieben. Das ist auch mein Schicksal. Wenn ich mein Kind lebenlang pflegen soll und mir das als Mutter vorgegeben ist, dann ist das meine Verpflichtung.
Was sagt denn Emir dazu?
Also Emir findet das zunächst ganz gut, dass er keine Medikamente mehr nehmen soll. Das erzählt mir seine Mutter. Und im zweiten Schritt entscheidet er sich aber dann doch dazu, weiterzumachen und ja, auf ein Wunder zu hoffen. Und Güler Aydin, seine Mutter, empfindet die ärztliche Prognose und die Empfehlung als eine Art Eingriff in den Plan Allahs. Und sie möchte, dass die Ärzte ihren Glauben akzeptieren. Also für sie ist der Glaube die Gottesgabe, dass die Medizin so weit ist und sie kann niemanden verstehen, der die Möglichkeiten der Medizin nicht bis zum Äußersten ausreizt. Und sie sagt, der liebe Gott hat ihn mir zur Überwachung gegeben, ich bin sein Schutzengel, ich muss mich für ihn wehren und das ist meine Pflicht als Mutter.
Also Allah gibt dir unseren Weg vor, und aber glauben auch stark an die Medizin. Also wir haben uns extrem viel an die Medizin verklammert, ja, so ist es nicht. Und haben immer gesagt, der Gott bietet uns was an und wir müssen das annehmen.
Und wie sie mir sagt, folgt Emir diesem Gedanken auch.
Er glaubt daran ganz stark, dass der liebe Gott ihm ein Wunder ergeben wird. Er wird ein Mujize kriegen, das heißt Wunder bei uns. Er wartet immer noch auf Gottes Mujize. Er ist fest davon überzeugt. dass er einen Leidensweg hat, dass er das gehen muss, dass er auserwählt ist. Bei uns sagt man im Glauben auch, dass Gott seine liebsten gewählten Menschen ein Leiden gibt, um zu gucken, wie stark er an ihm gebunden ist oder wie stark er noch dabei ist. Immer steht das na klar frei. Wenn er sagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich breche jetzt alles ab, das hat er 1000 Mal gesagt. Und trotzdem macht er weiter. Und ich denke, dass das auch sein Glauben ist, weil er ganz stark an Allah glaubt.
Das ist ja auch absolut verständlich, dass man in dieser dramatischen Situation an ein Wunder glauben möchte, auch die Hoffnung nicht verlieren will. Wie realistisch ist es denn, dass zum Beispiel ein neues Medikament oder eine Therapie auf den Markt kommt, das Emir doch noch helfen könnte?
Also die Ärztin sagte, in dem Zeitraum, den es für ihn noch gibt, kommt kein Medikament auf den Markt. Also es ist ja so, dass neue Therapien oder Medikamente in verschiedenen Phasen und Studien erprobt werden und das sind Zeiträume von Jahren. Aber das ist eben die eine medizinische Seite und das andere ist der Glaube. Und das ist was, was Annika Bronsema in ihrem Alltag als Kinderkrebsärztin immer wieder erlebt. Und sie kann es natürlich nicht empirisch belegen, aber sie tauscht sich viel mit Kolleginnen und Kollegen aus. Und sie kommen alle zu dem Schluss, dass die Mehrheit der muslimischen Eltern ihnen vermittelt, dass sie aus Glaubensgründen immer die Maximaltherapie durchführen lassen würden.
Wenn es jetzt zu einem Konflikt kommt zwischen Eltern und Ärzten, welche Möglichkeiten gibt es denn, diesen Konflikt zu lösen?
Also dann können Ärzte oder auch Eltern oder die Kinder, sobald sie sich artikulieren können, sich an ein Gremium wenden. Und das Gremium ist ein Ethikkomitee und das setzt sich zusammen aus ganz verschiedenen Berufsgruppen. Mediziner und Pfleger aus verschiedenen Bereichen, darin sind Geistliche, Juristen oder auch Menschen aus unterschiedlichen Kulturen.
Nutzen das denn viele Patienten, zu einem Ethikkomitee zu gehen?
Ja, tatsächlich. Allerdings sind es tatsächlich häufiger Ärztinnen und Ärzte, was einfach damit zusammenhängt, dass Patienten oft gar nicht wissen, dass es die Möglichkeit überhaupt gibt. Dr. Michael Sasse war 8 Jahre lang Mitglied in so einem Komitee an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und dort ist er seit über 30 Jahren Kinderintensivmediziner und leitet die Kinderintensivstation. Das heißt, er kennt die ethischen Fragen, also von theoretischer, aber natürlich auch von praktischer Seite aus seinem Klinikalltag.
Was macht denn so ein Ethikkomitee?
Dort versammeln sich die unterschiedlichen Menschen mit ihren jeweiligen Fachgebieten und je nachdem, wie eilig es ist, zusammen mit den Menschen, die mit den Patienten zu tun haben, um den es geht. Alle werden dann dort gehört und das ist oft sehr emotional, weil alle emotional natürlich sehr belastet sind. Und am Ende spricht das Komitee eine Empfehlung aus. Entscheiden kann das Komitee nichts, das tut dann das Team aus den Ärzten und Pflegerinnen. Und Thomas Sasse empfand die Arbeit im Komitee als augenöffnend, wie er sagt.
Gerade in Ethikfragen kommt es auch oft zu einem sehr großen Dissens und auch durchaus Aggressionen im Team, wenn da so zum Beispiel, wie geht es denn weiter mit dem Patienten? Also ich habe auch gesehen, dass zum Beispiel in der Kinderklinik, was Ethikfragen anbelangt, sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht werden. Das war bei einem Teilen der Erwachsenenklinik oft gar nicht so der Fall. Da gab es dann ganz unterschiedliche Meinungen und das wurde aber nicht offen ausgetragen, sondern irgendjemand hat dann gesagt, wir machen das jetzt so und damit fertig. Und damit kamen Teile des Teams oft überhaupt nicht zurecht, weil die diesen Weg so nicht mitgehen konnten, aber großartig gesprochen wurde darüber nicht. Und zum Beispiel das Ethikkomitee ganz so am Anfang einzuschalten, war für viele so befremdlich, weil dann die Teams gesagt haben, ja, das können wir doch alles selber, warum sollen wir da jetzt von außen irgendjemanden da reinholen? Die Teams konnten es aber nicht selber, weil sie halt diese Konflikte nicht offen ausgetragen haben. Insofern ist das eine total segensreiche Einrichtung, dieses Ethikkomitee.
Wenn wir jetzt nochmal auf unser Thema Glaube und Medizin schauen, wie häufig spielt denn die Religion bei diesen Konflikten überhaupt eine Rolle?
Also Thomas Sasse sagt, dass tendenziell muslimische Familien häufiger eine Verlängerung der Therapie fordern, als jetzt beispielsweise christliche oder konfessionslose Eltern, und dass sie das immer mit ihrem Glauben begründen. Aber er sagt auch, dass auf seiner Station dem Wunsch dann nicht entsprochen wird, wenn es keine medizinische Indikation gibt. Vielmehr setzt er auf Aufklärung und Gespräche. Das hat damit natürlich zu tun, dass es den Rahmen sprengen würde, wenn er sich jetzt neben seinem Medizinthema noch mit Dutzenden von verschiedenen Religionen unter ihren jeweiligen Glaubenstraditionen auseinandersetzen müsste. Und deswegen holt er sich so früh wie möglich entsprechende Vertreter von den Religionsgemeinschaften dazu.
Wenn sich Thomas Sasse jetzt immer mit einem Team berät, da gibt es ja, wie wir gehört haben, eben auch ganz unterschiedliche Meinungen innerhalb der Ärzteschaft.
Ja, definitiv. So hat er mir das auch erzählt. Im Großen und Ganzen würde ich aber trotzdem sagen, dass es sowas wie eine universelle Ethik gibt. Und die heißt, Leiden zu verkürzen und Leiden zu verhindern. Und das haben sich, glaube ich, alle Menschen, die in der Medizin arbeiten, auf die Fahnen geschrieben, als quasi universellen Anspruch. Aber gelebt wird es dann am Ende doch durchaus unterschiedlich und auch auf seiner Station.
Also für mich persönlich gibt es da ganz klare Regeln. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich erkenne für ein Kind kein Überlebensziel mehr, dann ist für mich der klare Grundsatz, das bedeutet eine Verlängerung des Leidens, wenn es den Kindern sehr schlecht geht. Und dann zwingt mich das eigentlich zur Therapieeinstellung. Also sagen wir so, meine Grundhaltung ist sowieso eine, wo ich sage, also wenn das jetzt zu komplex wird, das Leben, dann ist es vielleicht auch einfach irgendwann mal vorbei. Da bin ich halt geprägt durch meine Herkunft, einfach aufwachsen auf dem Dorf. Und das fand ich immer ein sehr gesundes Verhältnis zum Leben, dass man auch mal sagt, irgendwann muss das auch mal enden, dann geht es halt nicht mehr. Dann gibt es natürlich Kollegen, die sagen, wenn wir die Möglichkeit haben, lass es doch machen. Ne? Und auch da muss man sich natürlich immer fragen, warum sind wir so? Ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich auch Kolleginnen und Kollegen gibt, die zum Beispiel den Tod von den Patienten, die sie behandeln, als Niederlage erleben zum Beispiel. Das wäre ja auch so was ganz Persönliches. Und das nicht ertragen können und deswegen weitermachen.
Welche Möglichkeiten gibt es denn noch, Konflikte zu lösen?
Also wenn er jetzt beispielsweise mit den Eltern so gar keinen Konsens findet, dann ist seine letzte Möglichkeit, sie in eine andere Klinik weiterzuvermitteln und zu fragen, ob die das Kind übernehmen können. Dass er die letzte Karte ziehen muss und den Eltern das Sorgerecht entziehen, um das Kind nicht zu gefährden, das ist in den 30 Dienstjahren, die er hat, nicht häufiger als 2 oder 3 Mal vorgekommen, sagt er. Zum Glück. Und das hat sich dann auf übrigens verschiedene Religionen bezogen.
Bei deinen Recherchen hast du noch jemanden getroffen, der sich als eine Art Mittler versteht zwischen Religion und Medizin, in diesem Fall zwischen muslimischen Patienten und ihren Ärzten.
Ja, Ali Özdil ist Islamwissenschaftler und der hat Religionswissenschaften und Ethnologie in Hamburg studiert. Und er macht Schulungen für Ärzte und Pflegeteams in Sachen kultursensibler Pflege. Und in den Seminaren, die er gibt, erzählt ihm das Personal genau von diesen Situationen wie die von Emir. Und Ali Özdil bestätigt, dass es kulturell und religiös sehr große Unterschiede gibt zwischen Patienten und Ärzten.
Also ich kenne das spezifisch aus der Türkei. Ich kann natürlich nicht für Indonesien oder für Marokko sprechen, dass tatsächlich, wenn Patienten oder Angehörigen etwas verlangen, sie das auch in der Regel bekommen. Also was weiß ich, ich möchte Schmerzmittel haben und ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht zum Beispiel. Die Menschen sagen, wenn das vorhanden ist, dann möchte ich das auch haben, in Anspruch nehmen. Und sie bekommen das und in diesem Anspruch sind sie dann auch hier häufig unterwegs. Und wenn dann ein ärztlicher Rat dagegen spricht, dann denken sie, und das habe ich auch schon oft gehört, also von Menschen hier vor Ort, na, die könnten, aber die wollen irgendwie nicht. Also es wird dem medizinischen Personal vorgeworfen, etwas vorzuenthalten.
Hat das denn überhaupt etwas mit dem Glauben zu tun, eine solche Haltung?
Interessant ist, dass es dazu gar keine Aussage im Koran gibt. Vielmehr ist es eine Aussage des Propheten Mohammed. In der Überlieferung heißt es, für jede Krankheit gibt es eine Heilung. Und das ist genau das, auf das sich Emirs Mutter bezieht. Und das, sagt Ali Özdil, führt dann dazu, dass sie quasi drauf warten, auf das Heilmittel oder dessen Erfindung.
Naja, was ich kenne, ist, dass vor allem in der Palliativmedizin eine maximale Betreuung gewünscht wird. Aber die Betreuerinnen dann sagen, das verzögert das Leid zum Beispiel des Kindes. Aber Eltern hoffen manchmal wirklich auf ein Wunder. Denken dann Eltern, vielleicht gibt es ja ein Heilmittel und wenn wir das Leben verlängern oder den Tod verzögern, kann es ja noch ein Wunder geben. Und das würde ich auf den Glauben zurückführen. Also dass Menschen, die gläubig sind, auch an das Unmögliche glauben und deswegen am Glauben festhalten.
Ali Özdil ist viel in Krankenhäusern und in Pflegeeinrichtungen unterwegs, um das medizinische Personal zu sensibilisieren, damit sie eben medizinische Entscheidungen treffen können, am besten im Einklang mit dem Glauben der Familien. Und er findet, er hat noch ganz schön viel Arbeit vor sich.
Aus Außenstehende denkt man manchmal, das brauche ich nicht. Hatte ich auch schon mal in einer anderen Einrichtung, wo eine Teilnehmerin meinte, also wäre ich nicht gezwungen worden, hierher zu kommen, ich wäre nicht gekommen. Und die Realität ist, ihr braucht das doch. Das ist mehr als nötig und es ist gut für euch. Ihr lernt eine ganze Menge dazu. Deswegen würde ich sagen, wenn ich jetzt von meinen Erfahrungen ausgehe, dass vielleicht 10% des Personals wirklich die Qualifikationen mitbringt, um kultur- und religionssensibel zu pflegen und 90% sie noch nicht besitzt.
Heike, wie ging es denn weiter mit Emir, dem Jungen, von dem wir in dieser Folge gehört haben?
Ja, Emir und seine Familie sind im Sommer für 3 Wochen in die Türkei geflogen, trotz der Unwägbarkeiten, die seine Situation eben mit sich bringt. Und seine Mutter Güler Aydin hofft nach wie vor auf ein Wunder. Und die Option, die die Ärztin Dr. Annika Bronsemer aufgezeigt hat, kommt für sie als Mutter nach wie vor nicht in Frage. Und die Ärztin erkennt die Motivation der Familie und kann es medizinisch jetzt auch mittragen. Emir ist jetzt 19 Jahre alt und dadurch kann er natürlich seine eigenen Entscheidungen treffen. Und seine Eltern sind zumindest juristisch aus der Entscheidungsfindung raus, denn mit 18 endet ja die elterliche Entscheidungsmacht. Und auf die Frage, ob es in der Medizin ein neuer Ansatz ist, die Lebensqualität in manchen Fällen vor die Lebensquantität zu stellen, antwortet mir die Ärztin, dass es schon immer die Abwägung Lebensqualität vor Lebenserhaltung gegeben hat. Sie aber glaubt, dass dadurch, dass die Medizin so gut geworden ist und dadurch, dass immer mehr möglich ist, es immer schwieriger ist, die Lebensqualität über die Möglichkeiten der Medizin zu stellen.
Die Mutter kann nicht, und das ist nichts, was ich bewerte, also das ist mir ganz wichtig, kann nicht akzeptieren, dass es keine Therapie geben wird, die ihn heilt. Das heißt, die Hoffnung, dass es irgendwo, irgendwann etwas geben wird, was ihn heilt, ist so groß, dass sie nicht loslassen kann. Die Eltern wollen nicht aufgeben. Und ich glaube, dass der Emir möglicherweise bereiter wäre, keine Therapie mehr zu nehmen, wenn er das Gefühl hätte, dass die Eltern das mittragen und auch wirklich mittragen, sozusagen.
Na klar, nehme ich es ernst, so ist es nicht. Aber um sowas zu entscheiden, muss man in dieser Haut stecken. Es ist leicht gesagt. Das habe ich hier mal gesagt. Weil sie mir irgendwas sagte, ich müsste das jetzt mal so wahrnehmen. Ich habe gesagt, sie wollen bestimmt nicht in meine Haut stecken. Ich habe ein krankes Kind, wo ich mit einigen Sachen im Kopf oder in meinem Glauben nicht klar werde. Und Allah sagt immer uns, bis zum letzten Punkt nicht aufgeben. Es gibt immer eine Hoffnung. Solange man atmet, gibt es immer eine Hoffnung, sagt man bei uns.
Und dann zeigt sie mir auf dem Handy ein Foto von Emir, entstanden vor wenigen Tagen. Auf der Hochzeit seines besten Freundes. Und ich sehe einen großen, dunkelhaarigen Mann in einem gut geschnittenen Anzug. Und sie sagt,
ich würde bis zum letzten Punkt, auch wenn ich weiß, dass ich damit ihm manchmal nichts Gutes tue, dass ich sehe, dass er darunter auch leidet und das ertragen muss. Ich könnte mein Kind nicht so einfach aufgeben. Da muss man sich erstmal diesen Gedanken machen, wenn ich das so mache und aufgebe und hinterher zu sagen, hätten wir es doch probiert, was wäre wenn? Dann würde ich ja einfach den Weg ins Tod leiten. Wie soll ich denn mit diesem Gewissen hinterherleben?
Heike, mit welchen Gedanken bist du denn nun aus dieser sehr emotionalen Recherche gegangen?
Ja, also ich habe gesehen und erlebt, dass Emir und auch seine Mutter noch Hoffnung haben und eben an das Wunder glauben, auch wenn alle medizinischen Erkenntnisse da völlig dagegen sprechen. Und das ist dann vermutlich das Wesen des Glaubens. Für Außenstehende vielleicht ganz irrational, aber für die, die glauben, ist der Glaube ein festes Fundament. Und auf der anderen Seite sehe ich auch die Ärztin, die auf eine andere Art für Emir kämpft, indem sie ihm möglichst viel Freude am Leben erhalten will, vermutlich dann in kürzerer, aber vielleicht auch in intensiverer und schöner Form. Und die beiden Perspektiven stehen wahrscheinlich gar nicht im Widerspruch zueinander, sondern es sind ja vielleicht unterschiedliche Wege, mit der Situation umzugehen. Und ich kann auch beide Sichtweisen nachvollziehen. Aber letztlich ist es ja so, dass Emir mit seiner Familie zusammenlebt und die den Alltag mit ihm hat und nicht die Ärztin. Und deswegen halte ich es dann auch für richtig, dass die Ärztin Emir selbst die Entscheidung überlässt.
Das war Vertikal Horizontal, Glaubens- und Gewissensfragen, der Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft, heute zum Thema Glaube und Medizin. Man kann den Podcast auch abonnieren, zum Beispiel unter ndr.de/info oder man findet ihn auch in der ARD-Audiothek. Dort ist auch schon der zweite Teil der Podcast-Folge Glaube und Medizin. Dankeschön fürs Zuhören und mit dabei sein, sagen heute Florian Breitmeier
und Heike Schieder.
Tschüss. Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.